Hallo und willkommen zum Energiezone-Podcast. Heute zu Gast Thorsten Levsen, CEO von Denker Wulf. Der war schon in Folge 50 und 71 zu Gast, einer der größten und wichtigsten Windparkunternehmer in Deutschland. Wir haben vor circa einem Jahr die letzte Folge aufgenommen. Damals hat er noch recht optimistisch auf die neuen Regeln rund um neue Windparks geschaut. Das hat sich ein wenig geändert. Wir sprechen darüber, was sich genau geändert hat, inwiefern Investments in Windenergie nach vorne noch Sinn machen und wie die Rahmenbedingungen dafür aussehen müssen und was ihn auch gerade ein bisschen zur Weißglut treibt. Viel Spaß mit dieser Folge. Thorsten, willkommen zum Energiezone-Podcast. Zum dritten Mal nach Folge 50 und Folge 71 haben wir gesprochen. Ich glaube, beides mal hier sogar. Mhm. Hier, das ist nur 10 Minuten weit weg von mir zu Hause. Und jetzt kann ich endlich mal von oben den Kanal betrachten. Hier fährt so ein dickes Schiff gerade vorbei. Ist eigentlich ganz, ganz cool. Für die, die dich noch nie gehört haben, Energiezone-Podcast, eine 20-Minuten-Zusammenfassung. Was machst du denn hier eigentlich genau?
Ja, Alex, schön, dass ich wieder dabei sein darf und was zur Energiewende erzählen darf oder zum aktuellen Status, so wie wir vielleicht auf das ganze Thema blicken. Wir sind ja schon ein bisschen länger dabei. 30 Jahre mache ich erneuerbare Energien, vornehmlich Wind. Mhm. Mittlerweile mit 300 Kollegen kümmern wir uns darum, dass Windkraftanlagen vom Greenfield bis hin zum langfristigen Betrieb entstehen und auch betreut werden. Wir machen aber auch Batteriespeicher und wir machen auch Solar und wir machen Wärme. Aber das nur homöopathisch. Wir betreiben Heizkraftwerken, 10 Megawatt Heizkraftwerk in Papenburg, intelligent mit Wärmepumpen. Und wir machen noch ein Sachverständigenbüro und so einiges. Vor allen Dingen machen wir aber auch das Licht auf den Windkraftanlagen aus. Das ist ein interessantes Geschäftsfeld, dem wir uns genähert haben. Und ich bin gespannt, was die nächsten Jahre noch so vor uns liegt.
Genau, wir haben ja gleich schon ein Vorgespräch gehabt und du guckst ja auf einige Windkraftanlagen, wenn du aus deinem Büro rausschaust. Und wir haben uns natürlich, und das wissen natürlich auch die ganzen Energiezone-Hörer, in den letzten Monaten ja schon mal gefragt, warum läuft diese Diskussion in so eine negative Richtung gerade? Ist ja sozusagen sehr risikenorientiert, nicht so chancenorientiert. Also Energiewende wird ja als Risiko verkauft, nicht als Chance. Und da habe ich mir auch darüber überlegt, wenn wir eine Diskussion hätten darüber, wie wir jetzt den besonders günstigen Strom in diesen Überschusszeiten irgendwie volkswirtschaftlich nutzbar machen, wäre das eine total coole Diskussion. Aber sie ist irgendwie andersrum geframed. Sie wird so geframed, dass jetzt eine Art Systemkostendiskussion entsteht, dass alles mega teuer und jede neue Windkraftanlage, jedes neue Solarpanel wird jetzt so geframed, dass das eigentlich schlecht ist für uns, was ja totaler Quatsch ist am Ende. Und dann habe ich mich so ein bisschen zurückversetzt gefühlt in die Diskussion, die ich auch mit Martin Lass hatte zum Thema Bioenergie. Haben wir eher eigentlich ein Kommunikationsproblem? Also geht es eigentlich darum, dass diese Chancen und Potenziale, die diese ganze Wende bereitstellt, dass das nicht stark genug vertreten wird und man das erlaubt hat, dass jetzt wieder mal fossile Vertreter die Diskussion bestimmen und man ja die ganze Zeit so eine Defensivhaltung ist. Wenn jetzt einer sagt, ich glaube, Frau Reichert hat gesagt, wir haben jetzt 30 Milliarden Systemkosten, die jeder finanzieren muss. Totaler Quatsch. Am Ende ist man in so einer Verteidigung. Eigentlich müsste man sagen, wir haben 20 Milliarden Überschuss, die müssen wir jetzt verwenden, da müssen wir jetzt was draus bauen. Müssen wir mehr Dinge bauen. Wie siehst du das? Wie guckst du darauf?
Ja, das Verhalten der Menschen zu ändern ist einfach super schwierig. Jeder hört halt gerne, dass die Welt so richtig ist, wie sie ist. Und wenn sie so bleiben kann, dann haben die Leute, die das forcieren, viel leichter als die, die die Welt verändern wollen. So. Und das ist so ein grundsätzliches Paradoxon, glaube ich, was in unserer Gesellschaft steckt. Und die Diskussion, die wir eigentlich hatten, die Klimakrise losgetreten hat und die wir hier auch sehr intensiv geführt haben, zusätzlich dann überlagert durch den Ukraine-Krieg, hat uns einfach eine Position gebracht, dass die Sinnhaftigkeit der Energiewende überhaupt nicht mehr in Frage gestellt worden ist. Und wo das auf einmal wieder herkommt, dass das in Frage gestellt wird, ist beeindruckend, dass alte Kräfte und alte, sag ich mal im wahrsten Sinne des Wortes, Narrative wieder rausgezogen werden, die wir eigentlich schon begraben hatten. Und das macht mich echt betroffen, weil die Politik es überhaupt nicht mehr schafft, eine Vision von Deutschland für 2030, für 2040, für 2050 wirklich zu vertreten und diese Sache auch zu verfolgen. Wir als erneuerbare Energiebranche sind auf jeden Fall mit der massive Anteil der Energieerzeugung in den nächsten Jahrzehnten und ich glaube auch noch 100% Erneuerbare. Aber wir werden es nicht einfach nur durch einen Preiskampf schaffen. Das ist nicht möglich. Das mussten die Fossilen, Atom und alle, die die Welt verbrennen, mussten das auch nie. Die haben sich nie über die Preise durchgesetzt. Die haben sich einfach nur über das System. Und da wir das System jetzt so massiv umbauen müssen, haben wir einfach ein großes Problem. Und hier schubsen wir jetzt alte Bekannte aus dem, ganz, ganz viel Strukturen müssen geändert werden für uns. Ja, also der Strom der vielen im Vergleich in der Erzeugung vor allen Dingen zu dem Strom der wenigen, also große Energiekonzerne, die auch ihre Infrastruktur genutzt haben, die intelligent mit den Kommunen verzahnt sind und da einfach unglaublich viele politische Freunde auch haben. Das ist etwas, was es uns so schwer macht, das aufzubrechen. Und am Ende verfallen jetzt gerade unsere großen Politiker, wenn ich einen Herrn Spahn höre, was er so erzählt, dann weiß man einfach, dass der nicht verstanden hat, wie eine Vision von Deutschland 2045 aussehen muss im Sinne unserer Industriepolitik, vor allen Dingen getrieben durch erneuerbare Energien.
Erzählt er auch was zum Thema Energie?
Der hat sich da auch zu geäußert und der erzählt auch gerne, dass man Atom wieder braucht. Ja, und,
aber das finde ich deshalb so spannend, weil stell mal, angenommen, wir hätten eine Maismangellage. Ja, es gibt kein Mais mehr. So, dann ist das jetzt kommunikativ, aber so, dass jetzt die Freunde des Biogases wären in der Lage, das so zu pushen, dass alle Menschen sagen, ja, wir haben zwar kein Mais mehr, aber Biogas ist mega. Genau das passiert ja jetzt in dem andersrum. Ne? Wir haben quasi einen Konflikt mit Russland, bei dem wir sehr, sehr stark abhängig sind von Uranlieferungen, teilweise auch von der Anreicherung. Und es gibt natürlich jetzt das Ölthema mit dem Iran. Also es ist eine klare Mangellage. Trotzdem schaffen sich ja diese Stimmen durchzusetzen. Also wenn man es mal umdrehen würde, angenommen, es gäbe eine Maismangellage, ist ja schon, also das finde ich beeindruckend, dass das so eine Industrie so überhaupt so schafft. Also es macht ja inhaltlich ja gar keinen Sinn. Es lässt sich innerhalb von 5 Minuten.
Wer schafft das, ist ja die große Frage. Ne? Also zurzeit ist es wirklich Fakt, dass also sowohl der Koalitionsvertrag als auch die Ziele, die wir allgemeinsam für unser Klima und für unsere Energie definiert haben, sich gar nicht geändert haben. Nichtsdestotrotz schafft es Frau Reiche im wahrsten Sinne des Wortes, die Führung in eine Richtung wieder umzudrehen, die eigentlich dafür steht, dass wir uns in der fossilen Vergangenheit wieder verfangen. Mit ihrer ideologischen Ausrichtung auf Gas, die angeblich dazu hinreichend hilft, unseren Strom in Zukunft günstig zu machen und die Sicherheit der Stromversorgung in Deutschland zu erhalten. Das ist das einzige Narrativ, was sie vor sich herträgt und dann damit irgendwie alles andere versucht klein zu machen. Aber sie bleibt die Aussage komplett schuldig, warum das zu günstigem Strom führen soll. Und weil wir heute ja wissen, dass in der Merit Order uns das Gas auf jeden Fall die Preise nach oben treibt in den Stromkosten. Und insofern ist das ein kompletter Irrweg, den sie da einschlägt. Und wir wissen einfach nicht, warum.
Wir waren ja in der Folge 71, also im Februar 25, als letztes Mal hier warst du ja noch relativ optimistisch zum Thema Ausbau von Batterieparks. Ich glaube, wir hatten noch ein bisschen besprochen, dass man es schaffen müsste, regulatorisch, dass man Anschlüsse ja überbaut, dass man es bei der Batteriepark, Windpark, Solarpark an einen Anschluss irgendwie packt. Da bin ich sehr optimistisch rausgegangen. Ich dachte, ja, das macht ja total Sinn. Also wir bräuchten ja gar nicht so viele neue Netze. Wir könnten das, was wir jetzt haben, durch Leitung kann einfach, die können ja viel besser ausgenutzt werden, wenn man das entsprechend überbaut. Jetzt sind durch die neuen Regeln, die ja aus dem Wirtschaftsministerium kommen jetzt solche Dinge wie Redispatch-Vorbehalt und Co. Und als ich das gelesen habe, musste ich auch an dich denken und meinte so, was heißt denn das jetzt für die Investitionsentscheidung, die ihr hier trefft? Also hat das ganz konkrete Auswirkungen?
Das Problem, das ist einfach so komplex, dass man nicht sagen kann, Redispatch-Vorbehalt und jetzt ist alles vorbei. Das zentrale Thema ist einfach, dass wir ins Netz müssen. Als kleine Erzeuger von erneuerbaren Energien kannst du das große Netz nur nutzen. Du kannst es nicht bauen. Es muss vom Staat oder von, sag ich mal, Organisationen gegeben werden und wir müssen dafür irgendwas bezahlen. Am Ende der Strom, den die Industrie verbraucht, den Strom, den der Private verbraucht, die haben einen Preis. Und jetzt kannst du, bei der erneuerbaren Energie ist es auf jeden Fall so, etwas mehr musst du auf die Netze legen, als du es vielleicht gemacht hast, wie das extrem zentralistische System von Atomen und Kohle nochmal funktioniert hat. Aber was wir heute brauchen, ist einfach erstmal eine Vision, wie das Gesamtkonzept in x Jahren aussehen muss. Und wie unser Strompreis zusammengesetzt ist aus Systemkosten, aus Primärenergie und natürlich dann aus vielen anderen Themen, Systemkosten, zähle ich den Speicher auch dazu, Verkehr und Wärme, all diese Punkte müssen integrativ in das Gesamtsystem einbezogen werden, um ein Gesamtpreis für diesen Strom zu ermitteln. Und was den Redispatch-Vorbehalt angeht oder andere Themen wie Netzzugang, den Frau Reiche irgendwie uns natürlich noch teurer machen will. Also es gibt ja parallel auch den Agnes-Prozess, der dazu führt, dass wir einmal dafür bezahlen sollen, dass wir nur ans Netz angeschlossen werden mit unseren Anlagen. Das haben wir früher auch nicht gemacht, einen sogenannten Baukostenzuschuss pro Kilowattstunde dazu bezahlen oder Anschlussleistung zu bezahlen. Gleichzeitig gibt es auch noch den Prozess, dass man von uns dafür Kapazitäten jährlich bezahlen muss für das Netz. Wir sollen also, also EU-Vorgaben würden angeblich laut der Bundesnetzagentur damit erfüllt werden, wenn wir ungefähr 6 bis 7 Euro pro kW im Jahr nochmal Netzanschlussgebühr bezahlen, also Netznutzungsgebühr bezahlen. Das würde pro Windkraftanlage so weitere 50.000 Euro ungefähr ausmachen, die wir noch bezahlen. Also es ist so ein vielschichtiger Prozess, dass man irgendwie sagen möchte, was soll jetzt die erneuerbare Energie, was soll auf die auferlegt werden und was trägt das Netz oder unser Staat und was bezahlt am Ende der Verbraucher? Er bezahlt sowieso alles. Das heißt, wir müssen eine Diskussion führen, wie kriegen wir die Gesamtkosten möglichst zusammengeschrumpft. Und wir sind mit erneuerbaren Energien, das wirft man uns ja auch mit Sicherheit nicht vor, sehr günstig von der Primärenergieerzeugung. Da sind wir konkurrenzlos, ja, im Vergleich zu Gas, Kohle, weil die Sonne schreibt ja keine Rechnung und auch die Straße von Hormuz ist für Sonne und Gas frei. Ja, so das ist nicht unser Problem. Wir sind günstig, konkurrenzlos. Aber wo ist unser Einfallstor? Unser Einfallstor, dass die alte Welt sich nochmal aufbäumt und gegen uns wettert, sind die Systemkosten. Und die sind natürlich bei uns vorhanden, das muss man ganz klar sehen. Aber wir sind ja auch so weit weg von den Kilowattstunden Primärpreisen, da ist ja viel Luft drin. Und wir haben ja viele Industrien, die schon massiv davon nutzen. Das hast du ja auch in vielen Podcasts schon beschrieben, dass wir also die Strompreiskurve über den Tag haben. Und die Vorteil, die erneuerbare Energie hat, ist ja, dass die Primärenergie, wenn wir das Merit-Order-Prinzip gut ausleben, wenn wir die Batterien und alles bauen, dass wir dann schon sehr, 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 sehr niedrige Preise haben. Es wird am Ende automatisch dazu führen müssen, dass wir im System höhere Kosten haben oder auch für uns irgendwo Preisuntergrenzen gesetzt werden. Denn das ist das, was jetzt aktuell passiert. Wir können für unter 5 Cent die Windkraftanlagen gar nicht mehr bauen. Und das ist auch das, wo Frau Reiche uns, glaube ich, ein bisschen aushungert. Wir haben jetzt Genehmigungen ohne Ende. Ja, wir haben Ausschreibungsmengen, vielleicht gerade mal die Hälfte von dem, was wir an Genehmigungen in Deutschland haben. Und wir wollen unbedingt weitermachen. Also alle Beteiligten wollen unbedingt weitermachen und sie bieten an ihren Grenzkosten. Das heißt, wir können die Anlagen vielleicht gerade so noch wirtschaftlich bauen und wir können das Geld überhaupt dafür bekommen. Wir brauchen ja Eigenkapital in unserer Branche, um das ganze System am Laufen zu haben. Und die Liquidität in unserer Branche, die wird sehr knapp werden. Und dann haben wir einfach das Thema, dass wenn jetzt einer noch an dieser Netzschraube dreht oder an den Kosten dreht, dass wir dann umfallen und dass die Sicherheit für unsere Investitionen dann nicht mehr gegeben ist. Und so kriegt man uns irgendwie klein, habe ich zurzeit das Gefühl.
Aber ich hatte ja gesagt, ich verkleide mich hier heute als Katharina Stelter sozusagen, um dir kritische Fragen zu stellen. So, wenn ich mir das jetzt quasi aus deren beiden Perspektiven anhöre und klar, wir reden über ein sehr komplexes System und das ist auch ein bisschen Absolut. Das Thema, dass man, wenn man das versucht, auf sozusagen einzelne Teilfragen immer zu spezifizieren, kann man jede Antwort generieren, wenn man den Gesamtkomplex ausblendet. Ich würde trotzdem quasi eine Teilfrage stellen, die Katharina Stelter nämlich auf jeden Fall stellen würde. Die würde dann sagen, naja, Helesen, Sie haben ja gerade beschrieben, ne, sozusagen, sie können den Wind irgendwie günstig produzieren, aber sind jetzt nicht bereit, nochmal die 1-2 Cent oben drauf zu zahlen, die wir ja brauchen, um das System entsprechend aufzubauen. Ne? Je mehr erneuerbare Energien reinkommen, so ist ja die Sicht von Daniel Stelter und Katharina Reiche, desto mehr müssen wir auch in das System, also das Netz im Wesentlichen investieren, damit es auch verteilt werden kann. Und wer, wenn ich Sie, sollen das denn zahlen? Warum sollten das denn jetzt die anderen zahlen?
Na, wir können es gar nicht bezahlen, weil am Ende bezahlt es die Industrie und der Verbrauch oder der Privatkunde. So, wir zahlen ja unseren eigenen Strom nicht selber, sondern wir können nur den Strom möglichst günstig herstellen. Wenn wir jetzt durch die Konkurrenzsituation schon an unsere Grenzkosten getrieben werden, das heißt, wir haben, wenn wir vielleicht 5,5 in der letzten Ausschreibung waren die Zuschläge, jetzt gehen wir davon aus, dass die Zuschläge für Wind deutlich um 5 Cent liegen werden. Also vielleicht, das sind sogar einige, die unter 5 Cent geboten haben, also in dem Bereich. Da trennt sich die Spreu so vom Weizen, da kannst du auch nur mit viel Eigenkapital noch solche Windparks realisieren und musst damit rechnen, dass du in der Zukunft irgend so eine Strompreiskurve hast mit steigenden Preisen, um das überhaupt noch zu machen. Und das ist einfach gegeben. Aber wenn wir jetzt höhere Systemkosten haben, dann muss das natürlich irgendwo bezahlt werden. Und das kann ja nicht von den Produzenten bezahlt werden. Das heißt, die Idee, die auch ein Herr Müller vielleicht in der Bundesnetzagentur vorantreibt, dass da so viel Gewinne in der erneuerbaren Branche sind, von denen können sie ja noch was abgeben und können das Netz dafür bezahlen und so. Die Idee ist mit dieser extremen Konkurrenz, die wir erreicht haben, wir haben ja 25% unserer Vergütung in anderthalb Jahren verloren, ne? Damit ist das die Luft, die wirklich in dem System war, muss man ja ehrlicherweise sagen, die Luft ist raus und wir operieren an unseren Grenzkosten. Und es ist jetzt ja schon so, dass diverse Projekte aufgegeben werden. Es gibt die ersten Insolvenzen, Leute entlassen ihre Planungsmitarbeiter, weil sie ganz klar sehen, wir haben jetzt den Hype, wir bauen dieses und nächstes Jahr noch Anlagen, die Preise zwischen 6,5 und 7,2 Cent in der Vergütung haben für 20 Jahre Sicherheit. Die werden gebaut. Das ist das, was die Menschen heute sehen. Das ist das, was über die Straßen fährt. Das ist das, was auf den Parkplätzen steht und wartet. Und aber das, was kommt, das, was mich interessiert als Vorstand eines Unternehmens, der 300 verantwortlich ist für 300 Mitarbeiter, ist ja das, was 27, 28, 29 passiert. Und da ist es eben so, dass wir nur noch 5 Cent für unseren Strom kriegen. Da ist keine Luft mehr drin, dass wir auch nochmal 50.000 Euro pro Anlage irgendwo für den Netzanschluss zahlen, jährlich. Das sind 1 Million über 20 Jahre. Da muss man sich überlegen, wo soll das herkommen? Das ist in meinen Gewinnen nicht mehr drin. Aber ich finde, wir müssen aufpassen, dass wir Gewinne verteufeln. Die müssen in diesem System eben auch gemacht werden, damit wir weiter investieren können und diese Risikoinvestition machen. Im Carbonensystem, im ich verbrenne mal schnell was System, da spielen Milliarden keine Rolle. Wir importieren für über 100 Millionen Euro jetzt fossile Rohstoffe, die wir in einem Jahr verbrennen. Also
60 Milliarden macht, glaube ich, Deutschland Import fossiler Rohstoffe.
Nee, also 80 ist normal, 80 Milliarden. Aber wir haben jetzt ja das Problem, dass das irgendwo um 20-30% teurer mindestens mal geworden ist und dass wir über 100 Milliarden wahrscheinlich importieren werden. Wenn man sich vorstellt, dass wir jetzt die 60% erneuerbare Energie Strom nicht hätten, wird es ja noch mal mehr. Ne? Aber das ist ein ganz anderes Thema. Da können wir gerne mal über die Primärenergiefalle mit Energie, die wir verbrennen, und Strom können wir gleich auch noch mal reden, weil ich glaube, es ist so viel, wenn das Thema Wasserstoff und so dann noch wieder dazu kommt, was da vor allen Dingen die Politik uns erzählt. Da streiben sich ja die Haare zu Berge. Allein das Heizungsgesetz, das ist ja ein typischer Fall dafür, dass Politik nur gemacht wird, um Aussagen, die im Wahlkampf durchgesetzt oder erzählt worden sind, wahr werden zu lassen, ob egal wie unsinnig es ist, und mit Lügen oder falschen Fakten wird da eben auch massiv gearbeitet, und das finde ich sehr, sehr erschreckend.
Bleiben wir mal bei dieser Systemfrage. Du hast ja gerade gesagt, uns fehlt eine Zielvision. Es gibt jetzt ja diese Vision der Klimaneutralität, so auf EU-Ebene, Deutschland-Ebene. Ja. Aber was du ja beschreibst, ist ja eher die Frage, wie sollen eigentlich diese verschiedenen Sektoren, ja, Mobilitätssektor, Wärmesektor, Stromsektor, wie sollen die in 10, 20 Jahren aussehen? Womit soll da eigentlich geheizt werden? So mein Verständnis ist jetzt, also wir gucken uns in den verschiedenen Energiezone-Folgen natürlich auch mal ein bisschen an, was macht eigentlich China? Die haben ja oft diese 5-Jahres-Pläne und klar, die verbrennen immer noch extrem viel Kohle, wird immer noch viel Nuklear gebaut, aber es ist relativ klar ersichtlich, dass mittelfristig Erneuerbare da den größten Anteil stellen werden, weil sie bauen ja einfach massivst aus in allen. Und dahinter steckt halt dieser 5-Jahres-Plan in der Regel. 9-5-Jahres-Plan ist übrigens Wasserstoff tatsächlich deutlich relevanter nochmal geworden. Auch da wird es einen Hochlauf in China geben. Da versteckt sich ja, also vielleicht überinterpretieren wir das, aber es versteckt sich ja so eine Vision da drin. Die wollen unabhängig werden und sie wollen es am Ende ja auch ein bisschen günstiger machen. Haben wir sowas nicht? Also haben wir in Deutschland nur dieses Ziel Klimaneutralität und wie das dann erreicht wird, ist erstmal vollkommen egal. Also fehlt uns quasi diese Vision, wie muss das Netz aussehen, wie muss sozusagen die Wärmewende eigentlich gemanagt werden, aus welchen Quellen brauchen wir was, wo kommt die Residuallast her, wo kommt es irgendwie nicht her? Wird das quasi immer wieder neu verhandelt alle 12 Monate? Was ein bisschen erklären würde, wie die Diskussionen laufen.
Ich glaube alle 4 Jahre so ungefähr. Und wir haben jetzt ja auch noch, ich meine, wir stehen vor Landtagswahlen, die wahrscheinlich doch die eine oder andere Umstrukturierung in Deutschland zur Folge haben könnten. Da sind ja noch Kräfte am Wirken, die deutlich weniger auf erneuerbare Energien setzen wollen.
Das stimmt. Ich habe im Podcast von Matze, vom Hotel Matze gehört. Da war jetzt die Volkswirtin von der Taz, Ulrike, ist mir jetzt entfallen. Da meinte sie hätte gehört, dass nach der Landtagswahl im CDU-Kabinett wohl eine Umbildung stattfinden könnte, die zu einer veränderten Führung im Wirtschaftsministerium führen könnte. Hat sie gehört. Weiß man nicht.
Gut, du hast ja gefragt, gibt es Visionen? Und aus meiner Sicht gibt es sie nicht. Also ich habe relativ gute Kontakte auch in höhere Kreise der CDU-Politik. Und da muss ich sagen, wird mir immer wieder erzählt, wir müssen erstmal an der Macht bleiben, um Sachen zu machen, die dann auch wirken. Wenn wir solche Pläne ausrollen, das will keiner hören. Jeder will wissen, was morgen ist. Ne? Und das ist eben das Problem der Erneuerbaren, dass wir eben keine schnelle Lösung haben und nur einen Knopf, den man anschaltet, sondern wir müssen dieses System zu Ende denken. Und das ist auch unsere größte Schwäche, weil Herr Altmaier mit Staatssekretärin Katharina Reiger hat es ja geschafft, irgendwie in den 2010er bis 2020er Jahren das Netz, sag ich mal, massiv nicht auszubauen. Und hat es geschafft, irgendwo zu erzählen, wir haben kein Netz, also können wir auch keine neuen erneuerbaren Energien ausbauen. Und dadurch gab es ja diese sogenannte Altmaier-Delle. Dadurch sind wir 2017 auf 800 Megawatt Zubau gefallen. Jetzt werden wir wahrscheinlich auf 8 Gigawatt wieder sein. Ne? Also durch die richtige Politik, auch der Ampel vor allen Dingen, sind wir wieder auf einem anderen Kurs, massiv nach oben. Und komischerweise war das Netz, das ja gar nicht so massiv ausgebaut worden ist, wie wir es uns das wünschen würden. Also von 10.000 geplanten Kilometer in Deutschland sind irgendwo zwischen 2012 und heute irgendwie 2.500 gebaut worden, nicht? Also was die CDU-Regierung freigegeben hat oder auch wollte, davon ist man gerade ein Viertel erstmal realisiert worden. Das heißt, worüber reden wir? Wir reden über etwas, was wir als Branche richtig gemacht haben. Wir haben viel zugebaut und wir haben es geschafft, das irgendwie auch zu integrieren. Aber jetzt kommen wir natürlich an Grenzen. Wir müssen diese 7.500 Kilometer bauen und die waren auch immer schon geplant. Und Frau Reiche sagt jetzt wieder das Gleiche. Oh Gott, wir haben das alles nicht richtig gemacht. Wir haben das total verwachst, den Netzausbau. Also müssen wir jetzt, obwohl wir jetzt wieder so hochgefahren sind, wieder voll auf die Bremse hauen und müssen vorsichtig sein. Und das ist irgendwie, ich meine, ich komme aus der Landwirtschaft, das ist wie dieser Schweinezyklus, ne? Du hast gerade mal irgendwie, alle haben gegrillt, super Preise und dann bauen alle viele Ställe und morgen will keiner mehr grillen und dann hast du wieder ein Problem, schlechter Sommer. So, und das ist irgendwie das, was Wirtschaft überhaupt nicht kann. Das erzeugt unglaubliche negative Effekte. Wir haben ja über 100.000 Mitarbeiter in dieser Branche verloren, nachdem Altmaier irgendwie auf die Bremse so gehauen hat. Die sind jetzt alle wieder da, die wollen arbeiten, die machen Wertschöpfung für Deutschland. Und da reden wir von vielen Milliarden, die diese Branche halt für uns, für Deutschland leistet. Und das müssen wir jetzt weiter auch im Netzausbau und in den Systemkosten natürlich nach vorne treiben, damit wir insgesamt auf einen billigen Strompreis kommen und auf einen günstigen Strompreis, der konkurrenzfähig ist. Das genau gleiche Narrativ, wir haben keine hohen Preise in Deutschland für den Industriestrom, da sitzt wir irgendwo im Mittelfeld in Europa. Aber jeder erzählt, unsere Wirtschaft geht kaputt, weil wir zu hohe Strompreise haben. Jeder erzählt, dass wir zu hohe Privatverbraucherpreise haben. Ein Drittel unseres gesamten Stromverbrauchs sind ja Privatpreise. Das ist richtig, aber die bestehen, also da reden wir vielleicht von 3-4 Cent, die uns dann irgendwie in die Top 10 der Stromkosten in Europa bringen. Aber die meisten Leute wissen gar nicht ganz genau, was sie zahlen. Und wenn ich und du wahrscheinlich auch einen optimalen Stromtarif hast, ich bezahle 27 Cent und jeder erzählt, wir haben hier 35, 36 Cent im Schnitt. Denn die Grundversorgung liegt auch irgendwo da.
Das heißt, ja, ich habe ja leider einen Tippertarif, weil ich früher dachte, als ich den Energiezone-Podcast angefangen habe, dass es schlau ist, wenn man sich komplett durchoptimiert mit Solarbatterie und flexiblem Strom. Aber ich habe damals nicht verstanden, dass ich eigentlich gegen mich optimiere mit einem flexiblen Tarif. Ich glaube, über das Jahr kommt mich vielleicht auf 29 Cent, aber ich warte noch, dass die flexiblen Netzentgelte sozusagen in meinem Tarif abgebildet werden können. Dann geht's, dann schaffe ich auch
27. Aha, okay, aber vielleicht, um das nochmal abzuschließen, das ist ja das große Problem, was auch eigentlich wissenschaftlich bearbeitet werden muss und was Politik auch nicht beherrscht. Je optimaler ich dieses System mache, desto weniger können Optimierer erfolgreich sein. Ne? Also so, wenn das System schlecht ist, kannst du dich dagegen optimieren und verdienst damit Geld. Wenn das System optimal funktioniert, dann ist es für alle günstig. So, und das ist etwas, was, das ist so ein bisschen auch ein Paradoxon, in dem wir auch leben. Das heißt, wir haben EEG zum Beispiel, alle kriegen ihren festen Einspeisepreis und haben gar keine Motivation jetzt irgendwie und werden letztendlich für die Gesamtproduktion dieses Stroms bezahlt. Wir haben Merit Order, was super das richtige Konzept ist und die Preise fallen auf null. Und dann haben wir sogar negative Strompreise, die ja logisch sind, als Folge. Und dann wird uns das wieder vorgeworfen. Ne? Also ich meine, es ist ja verrückt, dass wir für niedrige Strompreise oder für negative Strompreise muss diese Branche sich jetzt schon entschuldigen. Aber man muss halt verstehen, dass wir halt einen festen Preis, ein Floor brauchen, um das überhaupt möglich zu machen, um diese Entlastung, um diese Primärenergiemengen, die wir in Deutschland zu erzeugen, brauchen wir einen Floor, weil man braucht Investitionssicherheit. Und ich glaube, das hatte ich vorher schon mal gesagt, wir werden ja im nächsten Jahr, wenn Frau Reich es irgendwann schafft, dieses Jahr noch ein EEG irgendwie zu verabschieden oder der Bundestag, dann werden wir im nächsten Jahr in diese CFD-Logik hineingehen, also Contract for Difference, dass man praktisch einen Preis bekommt, den man in der Ausschreibung festlegt. Ist der Preis an der Börse niedriger, bekomme ich trotzdem diesen Preis? Ist er an der Börse höher, muss ich alles, was ich an der Börse über den Strom erlöse, direkt wieder abgeben? So, da kämpfen wir als Branche übrigens dafür, dass wir da einen schönen Floor haben, dass wir nicht jeden halben Cent sofort wieder abgeben müssen, damit ich nicht morgen gleich ins Gefängnis gehe, weil ich irgendwas falsch berechnet habe und irgendeinen halben Euro dem Staat nicht wieder zurückgegeben habe. Und vor allen Dingen, weil wir auch die Preisdynamik am Markt weiterleben lassen wollen, nicht? Und weil wir auch für unsere Investoren irgendeine Vision brauchen, dass man auch mal ein bisschen mehr verdienen könnte, weil wir sind schon so knapp. Wenn man sich also ganz unten reinlegt und eine niedrige Verzinsung hat, dann kann man das nur rechtfertigen in der Investition, wenn man auch mal die Ausschläge nach oben vielleicht mitnehmen kann. Wenn man gut verdient, dann braucht man das nicht. Dann kann man auch mal einen Ausschuss nach unten mitnehmen. So, das heißt also, die Idee, einen niedrigen Preis zu machen mit einem CFD, ist erstmal eine gute Sache, aber das funktioniert nur, wenn wir einen gewissen Floor auch haben, dass wir auch unternehmerisch darüber nachdenken können.
Aber das ist ja erstmal ja nur eine Mechanik, eine Taktik quasi, die man heute einsetzen muss, um das System ja effizienter zu gestalten. Ich will nur mal kurz zurückkommen zur Vision. Also wie sieht eigentlich unsere Energievision für Deutschland aus? So, ich habe verstanden, dass der politische Rahmen es nicht zulässt, eine Langfristvision zu kommunizieren, weil die möglicherweise unangenehm ist für viele, was irgendwie Wählerstimmen kosten könnte. Aber haben denn diese Leute, die du kennst, eine smarte Langfristvision, auch wenn sie nicht kommunizieren könnten?
Nein, ich glaube, sie haben sie nicht, weil die langläufige Politik und vielleicht auch unsere Gesellschaft kann sich nicht vorstellen, dass wir uns komplett abnabeln von fossilen Rohstoffen. Und es ist natürlich auch viel Gefühl dabei. Ne? Also ich meine, ich brauche ja nur, wir machen jetzt als Denker Wolf das erste nachhaltige Rennteam in der deutschen Euromotor und kämpfen darum, sag ich mal, nachhaltigen Sprit überhaupt einsetzen zu dürfen, weil es könnte ja ein Wettbewerbsvorteil für unser Team sein. Muss man sich mal reinziehen. Die denken gar nicht, dass es schlechter sein könnte. Die denken, wenn die synthetischen Kraftstoff einsetzen wollen, machen die das nur, um zu gewinnen. Nein, ich mache das, um zu zeigen, dass nachhaltiger Motorsport möglich ist. Nicht? Also und so tief ist verrückt, von welchen Seiten die Menschen dann auf diese Thematik halt denken. Ich plädiere dafür, dass das Thema Energiewende überhaupt kein politisches ist, sondern dass das ein wissenschaftliches Thema sein muss und dass dieses Thema Technologieoffenheit durch einen vernünftigen wissenschaftlichen, Rat einfach auch mal beendet wird. Denn ich meine, FDP und andere haben ja nur mit Technologieoffenheit Politik gemacht, weil sich das so toll anhört. Aber wir wissen ja heute, dass im Heizungskeller die Wärmepumpe die beste Lösung ist und nicht etwas zu verbrennen, dass das, sag ich mal, die dreifache Energiemenge braucht. Ne? Insofern ist es so paradox, dass man Gesetze, die eigentlich in die richtige Richtung sind und die aber eine Technologie bevorzugen, nicht durchbekommt, obwohl das eigentlich evident erkannt worden ist, dass die Wärmepumpe die beste energetisch-klimatische Bedingung eigentlich ist, da wo man sie einsetzen kann. Und das ist in allen Bereichen halt so. Ne? Politik will, dass es offen ist, dass die Diskussion immer wieder neu geführt wird. Aber wir wissen beide, also wir sind ja beide Verfechter der Elektromobilität, dass das mit Abstand die energetisch beste Variante ist, sich zu bewegen. Und was da technologisch jetzt gerade kommt, ist ja abartig, ja, an Batterieideen. Ja. Und dass der Verbrenner für private PKWs und wahrscheinlich auch mittlerweile sogar für die LKWs irgendwann tot ist. Und weil es energetisch überhaupt gar keinen Sinn mehr macht. Ne? Also das ist irgendwo die dreifache Menge an Energie eben zu nutzen, um 1 Kilometer zu fahren. Und mittlerweile ist dann so ein LKW Actros E, sag ich mal, ungefähr auf einem guten Level unterwegs, wo der fossile Kraftstoff so teuer geworden ist, wo man mit Cent rechnet im Transportgeschäft. Aber gut, wir kommen vom einen zum anderen Thema. Ihr braucht einen wissenschaftlichen Rat, der Deutschland berät im Sinne Energiewende, weil die Energiewende alternativenlos ist. Und das, was Frau Reiche macht, ist uns für die nächsten 20, 25 Jahre nochmal in eine Gefangenschaft der Gaslobby zu führen. Ne? Und dazu muss man einfach verstehen, Gas ist ein Riesengeschäft. Gasnetze sind ein Riesengeschäft, vor allen Dingen auch in den ganzen Kommunen, die natürlich an den Energieversorgern beteiligt sind, die massiv daran verdienen. Wenn die ihre Gasnetze abschreiben, haben die einfach mega Verluste, können keine Gewinne ausweisen, können keine Kommunen bezahlen. Und ich glaube, daher kommt eine ganze große Angst, dass man einfach diesen Heizungskeller halt wieder offen gelassen hat und da jetzt regeneratives Gas in 4, 5 Jahren einsetzt, die es gar nicht gibt.
Ja,
also es ist abstrus, ja. Also Biogas ist viel zu wertvoll, um das in jedem privaten Haushalt zu verbrennen. Müssen wir verbrennen, damit wir unsere Grundressourcen, steuerbaren Ressourcen hier in Deutschland perfekt nutzen. Dann brauchen wir nämlich auch weniger Gaskraftwerke für eine dunkle Flaute.
Das haben die Leute in dem Podcast mit Martin Lass gelernt, dass wir da sozusagen 20 Gigawatt plus eigentlich Kapazität hätten, wenn man die Biogasanlagen ausreichend überbauen würde.
Wir müssen aufpassen, dass Frau Reiche uns nicht diese 20 GW Gas baut. Und ich meine, sie ist in ihrem eigenen Ministerium jetzt ja schon dafür gerügt worden und auch, ich glaube, die Ausschreibung, die sie gemacht haben, die ist ja schon auf dem Prüfstein gelandet und gesagt worden, nee, das funktioniert das nicht in ihrer eigenen, eigenen Überwachung des Ministeriums, dass sie die Grenzen da viel zu eng gesteckt hat und dass sie Lobbyisten sich diese Ausschreibung vorhat schreiben lassen. Die Argumente dafür sind ja pervers, das soll ja eigentlich ganz schnell dazu führen, dass sie sowieso irgendwie weg ist, aber das funktioniert ja nicht. Dafür gibt es Kreise der CDU, die sie dafür beklatschen. Ne, und das müssen wir verstehen. Der Wirtschaftsrat der CDU, der ist noch so drauf, dass man sagt, ja, wir können jetzt auch diesen Unsinn nicht weitermachen, sondern wir müssen an die deutsche Wirtschaft denken. Und das hört sich bei vielen Leuten so gut an, ist aber so falsch. Ja, ne, das ist so, als auf alte Welt zu setzen und Kodak und Nokia und wir, die haben es ja auch alle nicht erkannt, dass es irgendwie Smartphones gibt, die ganz gut funktionieren.
Also der Wirtschaftsrat, bei dem ja auch Katharina Reiche sozusagen Mitglied war, unterstützt sie?
Ich würde sagen, dass ganz viele konservative Kreise der CDU sie schon beklatschen dafür, dass sie jetzt sagt, wir brauchen günstige Energie.
So, was erstmal richtig ist.
Jetzt, das nicht das falsch. ist so oberflächlich, da würden wir auch sagen, das ist richtig, ne? So, aber die zieht natürlich die falschen Schlüsse daraus, mit Gas kann man keinen günstigen Strom produzieren, nicht? Das hat so viele Facetten, das ganze Thema. Und man muss eben konsequent umsteuern. damit wir diesen Strom, von dem du gesprochen hast, der eben den Flauten, also wo wir wenig Verbrauch haben, wo wir hohe Überschüsse haben an erneuerbaren Energien, dass wir den sinnvoll nutzen für Verkehr, für Wärme und natürlich in Batteriespeicher, dann kommen wir ja schon über die normalen Tage komplett weg. Und wenn wir das schaffen, dann ist eigentlich nur noch die Dunkelflaute ein Argument gegen die Energiewende. Und dafür brauchen wir halt auch Smart und Intelligenz, Flexibilitäten. Dann brauchen wir halt keine 20, 30 Gigawatt hier Gas. Dann brauchen wir wahrscheinlich vielleicht maximal 10, weil wir eben Biogas, Batterien und alle anderen BHKWs, die in Deutschland stehen und natürlich auch immer noch vorhandene Öl- und Kohlekraftwerke im Prinzip haben. Es ist ja nicht so, dass wir morgen alles auf einmal in einer Sekunde abschalten.
Ja.
Das ist ja eine Entwicklung, das ist ja eine systemische Entwicklung. Und wir müssen jetzt aufpassen, das sollte unter diesem Podcast als Überschrift stehen oder als Abbinder, verhindert die 20 GW Gas, nach der Reiche ruft. Damit machen wir uns das Leben nur schwer, die Energiewende in einer vernünftigen Zeit umzusetzen.
Okay, das ist ja quasi ein bisschen auf der bundespolitischen Ebene, aber ich habe mich hier informiert, bist ja auch im lokalen Bereich mit verschiedenen Widerständen hast du ja zu tun. Ich habe gesehen, ihr habt den Aufschlag, das Innovationsprojekt PV und Grünstromspeicher gemacht, also ja. Großfläche Voltaik, Batteriespeicher, also ich glaube 8 Megawatt Peak Leistung und 3 Megawatt irgendwie Speicher, habe ich irgendwie gefunden. Und da habt ihr nicht mit Frau Reiche zu kämpfen, sondern mit dem Seeadlerschutz Schlei e.V. Also, was ja auch absurd ist, weil das ja, wenn man das sozusagen ordentlich betreibt, führt es ja zu einer sozusagen zum Abbau fossiler Verbrenner. Aber trotzdem trotzdem hat der Seeadler hier gewonnen.
Nein, das ist jetzt, hast du jetzt in einen Topf geschmissen. Wir bauen da einen Windpark. Mhm. Und da gab es eine Zeit, in der wir nicht weiter vorangeschritten sind, ein Fundament, weil da ein Seeadler gebrütet hat. Den kannten wir auch. Der war auch bekannt. Der ist auch durch die Gutachten belegt und alles.
Der Seeadler war bekannt.
Ja, ja. Und wir durften diesen Windpark trotzdem
Seeadler
bauen.
Seeadler sind individuell bekannt.
Die sind nicht persönlich bekannt, aber der Horst besetzt ist, ist bekannt. Und wir haben entsprechend auch Rücksicht genommen und haben auch eine ökologische Baubegleitung, die dann immer hingeschaut hat, ob der kommt. Und dann hat er tatsächlich ein Ei gelegt und dann haben wir für die Zeit den Bau an dieser Anlage unterbrochen. Das ging um den Fundamentbau an der Anlage. Jetzt ist der Horst wieder aufgegeben worden, obwohl wir dann nicht gebaut haben. Und das wird auch dann durch die ökologische Baubegleitung wieder freigegeben. Jetzt dürfen wir wieder weitermachen. Und wir waren es nicht, der die Eier dann nicht ausgebrütet hat, sondern das war der Seeadler selber.
Aber das ist das.
Und die anderen Anlagen rundherum, die sind entsprechend weitergebaut worden. Das war weit genug weg. Und jetzt können wir alle 4 Windkraftanlagen aber planmäßig dieses Jahr auch in Betrieb nehmen.
Ich versuche mal so ein bisschen das zu verstehen, weil
wir haben ein Innovations Solarprojekt dort zugeschlagen bekommen, das mit 3 Megawatt Speicher und eben 8 Megawatt Peak direkt an der Autobahn da operiert. Ein kleines Projekt. Und was wir gemacht haben, ist jetzt aber ein vorhandenes Umschaltwerk mit dieser Leistung zu überbauen. Also wir verblenden den Anschlusspunkt von dem Windpark und von dem Solarpark jetzt übereinander. Das darf man auch. Das durfte man schon immer. Das haben nur Leute nicht gemacht, weil es natürlich auch vielleicht kleine wirtschaftliche Nachteile bringt. Gleichzeitig wird es noch in ein vorhandenes Solarumschaltwerk eingespeist, das ganze Ding. Und das ist sozusagen auch aus meiner Sicht das, was in Zukunft notwendig ist. Wir hatten ja schon von Enerpark gesprochen. Die haben viel Solar in der Region, haben Windparks, die nur mit Solar angeschlossen genutzt werden. Und da gehen wir jetzt mit Windparks rauf und auch andersrum. Wir bauen hier gerade in Melsdorf, ist ja unweit von hier, kannst du hier Mettenhof sehen. Mhm. Kurz davor baut Denker-Wulf ein 80 Megawatt Solar- und Wind notwendiges Umspannwerk. Und da ist es auch so, das ist voll mit Wind und wir überbauen das dann zusammen mit Enerpark, überbauen wir das mit Solar.
Und Speicher dürfen wir auch noch anbauen?
Speicher geht da nicht, haben die Stadtwerke erstmal nicht akzeptiert, aber wir versuchen das noch zusammen mit Enerpark zu machen.
Also ihr dürftet jetzt auch nicht einen Speicher bauen und sagen, guck mal da.
Grünstromspeicher, das ist kein Problem. Ne? Also du darfst immer deinen eigenen Strom speichern und ihn dann wieder abgeben. Aber du willst ja einen Speicher haben, der auch zu günstigen Stunden aus dem Netz geladen wird. Weil du schaffst es nicht, einen Grünstromspeicher so intensiv zu nutzen, dass du damit die gleichen wirtschaftlichen Vorteile erzeugst, wie mit der Arbitrage, wenn du aus dem Netz günstig Strom kaufst und dann auch wieder einspeicherst.
Aber das verstehe ich. Das verstehe ich. Vielleicht bleiben wir kurz dazu. Danach möchte ich nochmal kurz zurück zum ökologischen Ding und dann nochmal zu deiner Stelle. Also wir haben noch einige Sachen, die wir noch klären müssen. Da hätte ich jetzt gedacht, wenn du an so einem Platz da in Melsdorf bist, wo dann schon relativ viel Solar- und Windenergie rankommt und dann ist mein Verständnis bei Preisen, die negativ wären im Strombereich, ist das ja in der Regel, weil sehr viel Wind und Solar vorhanden ist, dann müsste ja auch dort an dieser Stelle in den allermeisten Fällen ein krasser Überschuss an Wind und Solar sein. Also gibt es physisch diesen Moment, wo der Strom im Netz ganz günstig ist, du aber aus deiner eigenen Anlage gar nicht so viel erzeugen könntest, dass du so einen Grünstromspeicher oder so einen Speicher aus dem Netz beladen müsstest? Also das wäre mir, wie oft käme das denn vor?
Also Grünstromspeicher, den kriegst du natürlich, wenn die Situation so ist, dass wir ganz viel Wind haben und ganz viel Sonne haben, dann kriegst du die natürlich immer voll. Dann brauchst du auch aus dem Netz nicht ziehen, weil in der Regel könnte es dann ja schon sein, dass das Netz abgeschaltet ist.
Ja.
Wenn das Netz abgeschaltet ist oder die Anlagen runtergefahren werden, kannst du deinen Grünstromspeicher natürlich immer bis oben hin vollladen. Da hat auch keiner was dagegen, weil es dann diesen Engpass gibt. Es ist halt nur ein abrechnungstechnisches Thema. Normalerweise, wenn du abgeregelt wirst du ja bezahlt. Wenn du aber deinen Speicher füllst, dann wirst du dafür ja nicht bezahlt. Und das ist ein regulatorisches Problem. Na, also wir verzichten auf Wertschöpfung von den abgeschalteten Strom, wenn wir unseren eigenen Speicher füllen. Deshalb ist es bei Wind kein Thema. Bei Solar ist es anders. Da wird ja teilweise auch dann das schon nicht mehr bezahlt, wenn man praktisch
wie das. Da würde der Speicher schon mehr.
Ja, Sinn oder machen, bei negativen Preisen im Netz. Ne? Wir werden jetzt mittlerweile ist es so, unsere Windparks werden genauso häufig von dem Netzbetreiber geregelt wie auch von dem Direktvermarkter. Weil der Direktvermarkter erkennt, es gibt negative Preise, ich muss was bezahlen, da drossel ich lieber die Leistung und bezahle bei dem Windmann, keine Ahnung, die 8 Cent, bevor ich irgendwo 20 oder 25 dafür bezahlen muss, dass ich die Leistung irgendwo abfahren muss. Ne? Deshalb sind alle unsere Windparks, auch die Solarparks, die größeren, sind alle vom Direktvermarkter direkt zu regeln. Und damit diese Problematik im Netz möglichst schon vermieden wird, bevor das überhaupt entsteht. Und in dem Fall, wenn du jetzt so eine Situation hast und nicht dafür vergütet wirst, dann kannst du natürlich deinen Grünstromspeicher laden und den Strom dann eben zu besseren Situationen verkaufen. Mhm. Aber deine konkrete Frage hier war ja,
wie oft
wir da einen Graustromspeicher bauen dürfen. Und das haben die Stadtwerke erstmal abgelehnt, weil du hast dann ja eine hohe Bezugsleistung aus dem Netz. Und das ist erstmal dort nicht möglich. Aber never say never. Wir sind natürlich weiter am Arbeiten und versuchen das mit den Stadtwerken zu regeln. Und je mehr Erfahrungen die damit sammeln, kann ich mir schon vorstellen, dass dann diese Gelegenheit auch noch entsteht. Ah. Wir haben einen 40 Megawatt Speicher dieses Jahr noch, den wir noch in Betrieb nehmen werden. 40 Megawatt Leistung und ungefähr 80 Megawattstunden dann an Arbeit, also der kann praktisch 2 Stunden dann diese 40 Megawatt wieder abgeben. Und das ist ein Graustromspeicher, aber auch da haben wir das so gemacht, dass wir zum Energieversorger gesagt haben, wir haben Windpark, der hat hier 60 MW und wir wollen nicht diese 60 MW immer, wir wollen gar nicht mehr mit der Batterie und dem Windpark, wollen wir gar nicht mehr Anschlussleistung. Aber wir wollen auch ab und zu mal aus dem Netz beziehen. Und wir begrenzen uns freiwillig, wenn wir einen weiteren Speicher bauen, an unserem eigenen Umschaltwerk begrenzen wir uns auf diese Oberleistung. Die müsst ihr gar nicht ändern, sondern wir nutzen diesen Anschlusspunkt einfach nur in der Zeit, wo Wind und Solar eben nicht leisten. Da wollen wir diesen Speicher euch als Leistung geben. Und wir wollen eben auch aus dem Netz Strom beziehen, damit wir den laden können, wenn der Strommarkt niedrig ist. Das ist ja total sinnhaltig, weil wenn der negativ wird, haben wir alle ein großes Problem. Na, deshalb müssen wir mit diesem Speicher in der Lage sein, den Strompreis in diese Richtung zu bringen. Aber damit haben die Energieversorger einfach ein Riesenproblem, weil jeden Tag, geht das in diesen Speicher rein und raus. Und das ist für die Netzleitwarte halt extrem schwer einzukalkulieren, wenn dann da Lasten von 50, 60 Megawatt immer mal so an- und ausgehen. Deshalb haben die Energieversorger sich was überlegt, was uns jetzt wieder nicht so gut in die Karten spielt. Die erzeugen Rampen. Wir dürfen halt also den Speicher nicht schlagartig an- und ausschalten, sondern muss den so über Minuten hochfahren und über Minuten auch wieder runterfahren.
Okay,
was erstmal fürs Netz nachvollziehbar ist, was aber dazu führt, dass du diese Preismomente, die sind ja sehr kurzfristig, ne? Also das sind ja Viertelstunden oder zehn Minuten, weiß ich jetzt gar nicht, in diese Preise. Und dadurch, du willst natürlich in diesen 10 Minuten den Preis auch gerne haben. Wenn du den Speicher aber dann erst in 20 Minuten überhaupt auf deine volle Leistung bringst, dann kriegst du diesen Peak nicht mit. Und damit reduzierst du schon sofort, wenn du das so machst. Und wenn im gesamten E.ON-Netz werden jetzt sogenannten FCAs, also das sind Agreements, um diese Sachen zu regeln, also flexible Netzanschlussverträge. Und diese Netzanschlussverträge reduzieren schnell deine mögliche Arbitrage um 50%. Das heißt also, EcoStore hat es hier in Schleswig-Holstein schon announced, dass die Speicher ihren Wert halbieren, dadurch, dass du solche FCAs schließt. Mhm. Ne?
Ah, okay.
Und damit können natürlich die Netzbetreiber schnell wieder auch diese ganzen Speicherboom können die natürlich sehr stark begrenzen, obwohl es grundsätzlich schwer ist, überhaupt die Anschlüsse zu kriegen.
Mhm. Verstehe ich. Ich will einmal kurz noch zurückkommen zu dieser ökologischen Frage. Bei dir waren es jetzt die Adler. Ich habe hier gesehen, in dem BAGW-Projekt, was Martin Lass in Getoff macht, gibt es einen riesigen Krötenzaun. Wo ich überlege, aber das sind ja mindestens 10.000 Euro, wenn nicht sogar sechsstellig, die jetzt investiert werden müssen, die am Ende ja auch der Kunde bezahlen muss, sozusagen, oder die dann quasi die unternehmerische Marge fehlt. Also am Ende macht es die Energie teurer, die Wärme teurer. Ja. Wenn das jetzt irgendwie so ein Prozentpunkt ausmacht vom Projekt, würde ich sagen, das ist okay für den Naturschutz, aber anekdotisch wird das ja eigentlich bei jedem Bauprojekt immer vorgeholt. Du kennst das ja auch, Autobahn von Kiel dann Richtung Bad Segeberg, dauert jetzt schon irgendwie 40 Jahre, mal ist die Fledermaus, mal ist eine Echse. Sind es denn wirklich so massive Mehrkosten oder ist es dann vor allem die Zeit, die so viel kostet? Also macht das Projekt das irgendwie viel teurer? Was ja sehr, sehr emotional, ach der, die dumme Fledermaus, deswegen kann ich jetzt die nächsten 20 Jahre nicht zügig zur Arbeit nach Bad Segeberg fahren. So wird's ja reduziert.
Ja, auch da ist es wieder, die Extreme machen Sachen nicht richtiger. Ne? Das heißt, also ich mache das ja nur schon sehr lange und wir haben uns immer um die Natur bemüht und wir haben immer Ausgleich geschaffen. Das ist ja schon auch immer so Gesetz. Ja, in Schleswig-Holstein sind die Netzentgelte, die Landschaftsbildabgaben sehr hoch. Ja, Umgenehmigungsgebühren sind auch nicht gerade ohne. Wir haben immer ökologische Baubegleitung, wir haben immer archäologische Baubegleitung, wir haben jetzt mittlerweile Bodenschutzbaubegleitung.
Macht der Bodenschutz?
Der passt auf, dass wir den Boden, den wir dort vor Ort bewegen, dass wir den nicht vermischen, Oberboden mit Unterboden, dass es an den richtigen Stellen getrennt und richtig gelagert wird. Der passt auf, dass wir die Geländestruktur, das muss ich mal vorstellen, nicht mehr als um 15, 20 Zentimeter verändern, dadurch, dass wir irgendwo Erde auftragen oder wegnehmen. Jeder Landwirt würde sich freuen, wenn da die Lunken mit dieser Erde zugefahren werden. Das darf man aber nicht, weil man nicht grundsätzlich die Orographie einfach mal so verändern darf, ohne dass es dir freigegeben wird. So, das sind Sachen, über die wir uns früher wahrscheinlich gar keine Gedanken gemacht haben.
Man darf jetzt so ein Erdloch, was immer mit Wasser vollläuft und man die Weide nicht befahren darf man jetzt gar nicht mehr mitnehmen.
Nein, ist ja super wahrscheinlich. Im Sinne der Ökologie ist es super, wenn da mal Wasser hinläuft und kein Weizen wächst, dann sind da andere Organismen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das muss man sich immer reinziehen. Wir haben drei Gutachterbüros, die auf unseren Baustellen rumlaufen, die aufpassen, dass wir das so machen, wie wir es machen sollen, wie wir es in einer so dicken Genehmigung festgelegt haben. So, man geht immer schon von aus, dass wir das, ohne dass wir da beaufsichtigt werden, machen wir da alles falsch. Ne? Das haben wir 20, 30 Jahre auch so gemacht. Glücklicherweise haben wir jetzt diese drei Baubegleitungen. Ne? Und das kostet natürlich Geld. Und was das Thema Seeadler und Großvögel angeht, da machen wir eine Menge, da haben wir teilweise Ausgleichsmaßnahmen, die gehen in Millionen. Wir haben jetzt gerade wieder für ein Kranich-Habitat angelegt, das kostet 300.000, 400.000 Euro. Sonst hätten wir die Anlage nicht bauen können, weil da eben in der Nähe Kraniche waren. Und jetzt haben die halt ein Nahrungshabitat von uns bekommen und das ist immer, das ist immer Verhandlungsstand.
Aber das ist immer, was ich da so raushöre, ist, wir reden schon immer mehrere Prozentpunkte, die so ein Projekt verteuert. Das heißt, wir reden jetzt nicht über 1%,
nein,
den andere teurer machen. Also es geht
doch. Also ein Fun Fact, was die Abgabe für so eine Windkraftanlage, die wir hier in Schleswig-Holstein bauen, ungefähr, die sagen wir 200 Meter hoch ist, sind ungefähr die Abgaben so zwischen 180 und 200.000 Euro nur fürs Landschaftsbild. So, wenn wir jetzt als Gesellschaft akzeptieren, wir wollen günstigen Strom haben und wir akzeptieren die Windkraftanlagen hier im Landschaftsbild, ja, weil man kann sie nicht verstecken, dann könnte man da, wenn so eine Anlage so irgendwo 10 Millionen kostet, ne, dann hast du hier 200.000 Euro fürs Landschaftsbild, dann hast du da nochmal vielleicht pro Anlage 200 für die ökologischen Maßnahmen, die du machen musst, damit das Tierreich geschützt wird. Da kommen, sag ich mal, pro Anlage schnell 500.000 Euro zusammen.
Also schon eher so 5, 6, 7%.
Die dann genutzt werden da. Ne? Okay. Und ich diskutiere dazu viel mit der Politik. Die sagen dann halt ganz klar, ja, das ist jetzt so, du kommst darauf so zurecht, warum müssen wir jetzt darüber reden? Das braucht der Kreis, das brauchen die, das ist doch schön, das ist eine Einnahmequelle, das wollen wir jetzt halt nicht gleich wieder wegnehmen. Ne? Also man kann, wenn man an vielen Stellen schraubt, kann man den Strom auf jeden Fall günstiger machen. Aber wir produzieren ihn ja schon für 5 und 5,5 Cent. Das ist ja total wenig schon, würde ich sagen. Diese Auflagen haben andere Energieerzeugungsformen ja auch.
Strom günstiger machen ist ein gutes Stichwort. Hier um einen weiteren Experten in das Gespräch reinzuholen, den Daniel Stelter, der hat ja gesagt, die Energiewende hat ganz viele verschwiegene Kosten. Netze, Speicher, Backup. Das ist der eigentliche Preis der Erneuerbaren, den sie als Betreiber elegant externalisieren. Das wäre mit Atomkraftwerken, hätte man sie weiter betrieben und würde man sie so bauen wie in Frankreich, in China, wäre das nicht passiert. So, ich habe mich schon geäußert zu dieser Diskussion, aber als ich das gehört habe da in dem Podcast von Daniel Stelter, Beyond the Obvious, dachte ich, da wird ja bei einiges übereinander in einen Topf geschmissen. Muss es, hat euch diese Atomkraftdiskussion, also trifft ihr euch irgendwo oder müsst ihr euch da irgendwie wehren?
Nee, aber das ist ja genau wieder wie mit vielen anderen Sachen. Wenn ich das machen würde, muss ich das alles andere nicht tun. So, das ist diese, wir können einfach so weitermachen, Diskussion. Das Problem ist, dass wir für Energiewende alle Facetten brauchen. Und je mehr wir auf die eine oder andere Facette verzichten, desto problematischer und so teurer ist das. Also wenn wir jetzt zum Beispiel im Ausbau in Deutschland dieses Jahr mit 8 Gigawatt Wind wahrscheinlich super erfolgreich sind und wir auf der anderen Seite aber das Netz, die Speicher, den Verkehr, die Wärme nicht, dann läuft diese Primärenergiesituation. Wir werden dieses Jahr auch, was den Solarzubau, sehr, sehr viele negative Preisstunden sehen. Und dann wirft man uns das wieder vor. Das heißt, wir haben den Strom, aber wir haben nicht das System, um da kostengünstig draus Nutzen zu tragen. So, und deshalb ist es so einfach, die Energiewende auszuhalten. Ich brauche nur ein paar Systemschrauben nicht vernünftig drehen, dann können wir mit der Energiewende so, wie wir sie bisher betrieben haben, nicht weitermachen. Weil jetzt sind wir an der Primärenergiegrenze angelangt, die ohne das System einfach nicht mehr funktioniert. Vorher haben wir das gegebene System gehabt und wir haben immer reingefüttert und es hat schon irgendwie funktioniert. Aber heute übernehmen ja die Erneuerbaren. Und in dem Augenblick, wo sie übernehmen, müssen wir auch die Flexibilitäten und die Speicher und im Verkehr, die ganzen Themen, bidirektionales Laden, all diese ganzen Themen müssen wir anpassen. Und da sind solche großen ökologischen, aber auch ökonomischen Chancen drin. Alleine in diesem bidirektionalen Laden, wenn man überlegt, wie viele Batterien auf der Straße unterwegs sind. Und sobald man die Menschen motiviert, damit Geld zu verdienen, guckt jeder auf sein Handy und so, jetzt lade ich mein Auto, jetzt verdiene ich jetzt, und wenn es nur ein paar Euro sind. Aber wenn das denn Millionen machen, dann hat das natürlich einen Rieseneffekt auf unseren Markt. Und ich glaube manchmal, dass die Energieversorger oder auch diese alten Kräfte da große Angst vor haben, weil wenn das System dann irgendwann läuft, dann ist ganz klar, dass es keinen Sinn mehr macht, 100 Milliarden im Jahr auszugeben, um sie im nächsten Jahr einfach nur wieder in die Luft zu blasen. Wenn wir das in unsere Gesellschaft stecken, dann ist es natürlich viel besser, dafür Investitionen.
Du meinst die 100 Milliarden fossile Importe?
Ja. Das ist ja einfach, ich sag mal, die Glaspaläste und die Bentleys, die irgendwie in Dubai und anderen Ecken fahren, die haben wir ja bezahlt. Ne? Also die nehmen das aus der Erde, tun im Prinzip nichts dafür, geben uns das, wir verbrennen das und wir geben den unseren Wohlstand, den geben wir in Drittländer. Und das selber hier zu machen, das ist doch ein Genuss, ja. Aber es ist komischerweise anders, wenn Energiewende Menschen erfolgreich sind und hier Geld verdienen, heißt es immer, guck mal, die haben das mit unserem Geld gemacht.
Ich glaube, ich muss mal einen Politikpsychologen im Podcast einladen, weil das, was du beschreibst, ist so naheliegend.
Ja, aber es ist so, lass mich den Punkt bitte nochmal. Ich habe einen Freund, der, einen wirklich guten Freund, der hat früher im fossilen Bereich gearbeitet, hat Tankstellensysteme gebaut, ne, und hat die dann verkauft. Und er sagt, wir haben gekämpft für 1 Cent mehr. Wir haben uns mit Aral Kämpfe geliefert über Wochen, dass wir 1 Cent weniger hatten als die, und wir haben uns noch unten gebettelt. Wir waren froh, wenn wir pro Liter 1 Cent verdient haben. Er kennt Leute, die in dieser Branche arbeiten, immer noch. Er weiß, die verdienen jetzt in der Größenordnung 20 Cent. Ne? Die Branche verdient
pro Liter.
Ja. Richtig. Also sensationell. Also das ist klar. Ich meine, die haben ganz, wo kommt das jetzt her? Und wir haben ja an der Tankstelle auch noch einen Preis von, wir haben ja einen Tankstellenrabatt jetzt irgendwie in der Größenordnung. Ja. Ne? Also das, was billiger geworden ist, ist tatsächlich großen Teil jetzt zwischenzeitlich mal wieder angekommen. Aber da haben ja auch andere verdient. Da werden pro Tag, verdient diese Branche irgendwie, ich glaube, 3 Milliarden oder so auf der Welt pro Tag. Ja, das ist so krank, was da läuft. Und Christian, kennst ja Männer, die die Welt verbrennen, diese ganze Thematik, wie wir uns da auf der Nase rumtanzen lassen von der fossilen Vergangenheit, das ist schon wirklich krank. Und wir haben einfach eine große Chance, hier die Primärenergiewahrheit viel stärker nach Deutschland zu holen, die Investitionen hier zu holen, und dass wir uns dafür entschuldigen müssen, dass wir da auch noch vielleicht verdienen, ist schon eigentlich verrückt.
Der Philipp Schröder hatte mal in der 2024er Energiezone-Folge gesagt, wir haben eigentlich den Kipppunkt der Energiewende schon hinter uns. Es ist jetzt schon so günstig geworden, also Batterien und Erneuerbare, da kann sich Gas nicht mehr langfristig durchsetzen. Das ist eher ist nicht mehr eine Ob-Frage, sondern eine Wann-Frage. Und wenn man das mal so ein bisschen durchdenkt, dann muss man einmal trennen diesen volkswirtschaftlichen Teil, also was macht irgendwie Deutschland versus den betriebswirtschaftlichen Teil. Was mache ich als Unternehmen oder als Konsument? Du hast es ja gerade schon gesagt, als Prosument könnte ich mir ja selber mit meiner eigenen Solaranlage, da brauche ich noch gar keinen Smart Meter, kann ich mir ja schon relativ viel günstigen Strom erzeugen. Müsste das nicht auch für Betriebe gelten, die dann sagen, hey, ich muss ja einfach auf mein Gelände, dann stelle ich mir eine Windkraftanlage irgendwie hin, dann betanke ich meine Autos irgendwie selber, weil es jetzt ja 2 Euro für einen Liter Diesel ist ja quasi so absurd teuer. Du bist jetzt, glaube ich, im Vergleich zum Hausstrompreis bist du jetzt bei den dreifachen Kosten pro Kilometer, ne, wenn du mit fossilen Energien fährst. Absurd teuer. Dann kann ich mich zwar erstmal nur im Sommer weitestgehend versorgen, aber es ist ja so günstig, dann baue ich es selber. Ich muss gar nicht mehr auf das Netz warten. Passiert das? Weil das Netz ist ja hochgradig ineffizient. Das System ist ja hochgradig ineffizient gerade ausgesteuert. Also es könnte ja deutlich, deutlich effizienter gebaut werden. Das führt ja dazu, dass ich mich jetzt schon mikroökonomisch, also in meinem eigenen Betrieb optimieren kann. Muss ich ja gar nicht mehr warten. Passiert das schon? Also kriegst du schon Anfragen von größeren Betrieben, die sagen, ich möchte meine Dachfläche voll machen und da hinten noch ein Windrad und dann.
Naja, das machen ja ganz viele. Eigentlich jeder, der Solar sich aufs Dach machen kann, der macht das auch. Ich glaube, das ist No-Brainer an der Stelle. Aber das System für Deutschland kann nicht sein, dass jeder das Beste für sich draus macht. Sondern das System muss schon sein, dass das gesamte Energiesystem für so einen Industriestaat irgendwo sattelfest aufgestellt wird und dass das eben dann nachhaltig auch mit erneuerbaren Energien betrieben wird. Und das muss ich halt mit so vielen Bausteinen zusammensetzen. Und dafür brauche ich einfach ganz klare Beschlüsse, Entscheidungen der Politik, die dann auch darauf setzt. Und du sprachst von Investitionssicherheit. Und ich mache mir schon Gedanken jetzt, ob ich weiter Windparks im Eigenkapital so stark baue, wenn ich sehe, dass das heute, sagen wir, die vierfache Menge an Eigenkapital braucht und die Rendite, sag ich mal, so stark zusammengeschrumpft ist, nicht nur, weil der Preis verfällt, sondern weil die Zinsen hoch sind und weil die Produkte auch so teuer geworden sind. Also die Windkraftanlagen sind ja auch größer um 30% teurer geworden zu vor 4 Jahren.
Warum ist das so? Bei Solarpanelen ist ja irgendwie günstiger geworden.
Das ist richtig, aber bei Wind ist es ein viel komplexeres System und da ist einfach viel mehr Workload und viel mehr Logistik und viel, ne, so die ganzen Themen sind da drin, aber man muss auch sagen, die Produzenten. Es gibt ja eigentlich aus meiner Sicht 4 große Windkraftanlagen Lieferanten in Europa, Deutschland, Und die haben auch ihre Bilanzen ganz schön aufpoliert und die Gewinne, sag ich mal, sind massiv gestiegen. Und wenn ich jetzt so den Aktienkurs von Nordex sehe, die waren irgendwie bei unter 10 und sind jetzt bei über 50. Ne? Also da hat sich ja auch was verändert. Und das ist nicht nur, weil das die Zukunft ist, sondern es ist auch, weil die so viel wirtschaftlicher geworden sind. Die bauen extrem viel, verdienen jetzt eben auch Geld, was sie auch müssen. Aber da hat sich, sag ich mal, der Schwerpunkt von den Projektierern zu den Lieferanten total geändert, weil wir früher hatten wir immer einen Shortage an Projekten, also solange ich das mache, und seit 2 Jahren ist es auf einmal so, dass wir mehr Projekte haben als Ausschreibungsvolumen und die Hersteller sich eigentlich auch dann so ein bisschen gebaden, wie wir können es ja aussuchen, wie wir beliefern. Und da ist schon, sag ich mal, eine Veränderung der Schwerpunkte extrem entstanden.
Kommt auch Wettbewerb aus Asien, was Herstell angeht, oder ist das mittlerweile untersagt? Ich hatte irgendeine EU-Regelung gesehen, dass bei neuen Projekten da China gar nicht mehr so zum Zuge kommen darf.
Ja, also es gibt einen großen Chinesen, der versucht hat, hier Fuß zu fassen. Der hat sich jetzt wieder vom Markt zurückgezogen.
War das Sany?
Sany, ja. Gold Wind ist ja mit der Firma Vensys hier aktiv, werden auch jetzt schon in gewissen Bereichen behindert. Das ist eine reine Industriepolitik, natürlich die Chinesen da draußen zu halten. Für uns Projektierer ist das jetzt nicht unbedingt immer gut, weil man kann natürlich danach rufen, dass man eine europäische Wirtschaft haben will und dass dieser European Industry Act dazu führt, dass unsere Industrie auch natürlich geschützt wird, was auch okay ist. Aber häufig darf es kein Argument sein, jetzt da Gewinnmargen durchzusetzen und die Konkurrenz an der Stelle irgendwie zu minimieren. Dann finde ich, ist das nicht die richtige Entscheidung, nicht? Und da geht es ja um Steuerbarkeit dieser Energieressourcen und das kann man natürlich auch anders lösen, dass also auch chinesische Hersteller sich da an Regularien und an Kritis-Themen halten müssen.
Ist das nur in Deutschland so, dass die Chinesen sich hier nicht durchsetzen konnten im Bereich Wind oder ist das in Italien oder Spanien bei größeren Windparks, sind die da schon irgendwie aktiv?
Kann ich dir nicht genau sagen, aber ich denke, es ist da über europäischen Thema, dass die Chinesen sich noch nicht so richtig durchsetzen konnten.
Wenn wir jetzt hier in einem Jahr nochmal sitzen, jetzt sind wir ja im Juni haben wir jetzt schon, oder? Juni 2026, in einem Jahr. Sagen, was passiert bis dahin? Was glaubst du, was für große Weichenstellungen passieren jetzt noch 2026, die dann deine Zukunft am stärksten beeinflussen? Wird das ein positiver Talk? Baust du dann vielleicht Gaskraftwerke, je nachdem, Diskussion? Das scheint ja ein profitables Geschäft zu sein.
Ob das profitabel ist, das wissen wir noch gar nicht. Also es hält auf jeden Fall etwas in der Zeit fest und das sind ja am Ende dann nicht nur die Gaskraftwerke, die dann Geld verdienen beziehungsweise uns in unserem Tun behindern beziehungsweise unsere Stromgesellschaft diese Kraftwerke bezahlt, obwohl sie eigentlich gar nicht laufen. Und wenn sie laufen, dann bezahlen wir da an Donald Trump und andere Despoten im Zweifelsfall viel Geld für den Rohstoff. Das macht ja nun sowieso schon mal gar keinen Sinn. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das gut ausgeht in den nächsten Jahren. Wir werden auf jeden Fall eine Delle erleben. Da bin ich mir eigentlich schon sehr sicher. Was den Zubau angeht, sind wir jetzt ganz oben.
Die reiche Delle.
Die reiche Delle wird, wenn sie weiter wirken darf, wird es die geben. Wir haben ja, wir sehen, dass wir während der Habeck-Zeit intensiv an Gesetzen diskutiert haben, mitgesprochen haben. Das EEG in seiner jetzigen Form ist ja geleakt worden. Also das Gesetz, was kommen soll, ist geleakt worden, ist extrem kommentiert worden. Jetzt ist der Entwurf draußen von dem Kommentaren, die da zwischenzeitlich und den Diskussionen, die es zwischenzeitlich geben, ist nichts in diesem Entwurf eingegangen. Also die wollen nicht zuhören im Wirtschaftsministerium oder Frau Reiche will nicht zuhören und die hat sich da einen eigenen Plan gemacht, den keiner kennt. Was mich positiv stimmt, ist ja, dass die Bundesländer in ihrer Umweltministerkonferenz da extrem sich für einen weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien und auch für Nicht-Redispatch-Vorbehalt und für sag ich mal eine technologieoffene Ausschreibung, wenn es um die Speicher oder um die Gaskraftwerke geht, ausgesprochen haben. Das ganze Thema stimmt mich sehr positiv, weil gerade in Ländern kommt dieser Effekt der Energiewende sichtlich gut an.
Erzähl mal, was war da genau? Das habe ich auch mitbekommen. Da war jetzt eine Bundesländer, also eine Konferenz. Da war Frau Reiche, hat sich krank gemeldet.
Ja, genau, ist eingeladen worden.
Aber wie können sich jetzt Länder über Bundesgesetze hinwegsetzen oder die anders interpretieren? Was haben die da für Möglichkeiten?
Nicht hinwegsetzen, sondern die Bundesländer haben einfach gesagt, wir wollen, dass zum Beispiel dieser Redispatch-Vorbehalt, dass der nicht ins EEG geschrieben wird. Wir wollen, dass weitere Ausschreibungsmengen für erneuerbare Energien gefunden werden. Auch Frau Reiche hat ja gesagt, sie möchte in den nächsten 4 Jahren weitere 12 Gigawatt Wind ausschreiben, also zusätzlich zu dem Ausbaufahrt mit 10 Gigawatt, weil es so viel Genehmigungen gibt und weil es alles komplett unproblematisch für die Konkurrenzsituation wäre und uns helfen würde. Mhm. Von diesen 12 ist im Entwurf des EEGs nichts mehr drin. Also da steht nichts vor. Bayern und Schleswig-Holstein hatten sich ja nochmal massiv für 5 Gigawatt Sonderausschreibungen eingesetzt. Ist keine Diskussion in Berlin. Und das zeigt einfach, dass sie auf einem sehr einsamen Weg unterwegs ist, für den sie aber anscheinend immer noch Zuspruch auch in ihrer Partei bekommt. Die Bundesländer haben sich ganz klar dafür durchsetzen wollen, dass wir
einstimmig, halt, oder?
Alle. Ja, es gibt so ein paar kleine Vorbehalte, was das Thema Redispatch-Vorbehalt anging, aber ansonsten einstimmig für eine Resolution, dass da wieder mehr gemacht werden soll und dass das EEG, dass es weiter so gehen soll, wie bisher ging. Und das muss man auch mal sagen, alles, was wir haben, muss man nicht ändern, weil wir jetzt einfach durch die Konkurrenzsituation schon die Luft aus dem System von alleine so rausnehmen. Also wir haben komplett überzeichnete Ausschreibungen in Solar, wir haben komplett überzeichnete Ausschreibungen in Wind. Das heißt, wir sind massiv unter Preisdruck, wir müssen uns durchsetzen. Nicht, das ist auch mal ganz klar gesagt, nicht jedes Projekt, was in Deutschland angeschoben wurde, das war mal anders, wird auch gebaut und zwar aus ökonomischen Gründen. Also es werden sich nur jedes zweite Windprojekt wird überhaupt noch realisiert. Und weil es eben einfach nicht genug Ausschreibungsvolumen gibt. Und es setzen sich nur die wirtschaftlich Besten durch. Und dafür braucht man hohe, große Anlagen, große Flächen, gute Netzanschlusssituationen. Und all das, sag ich mal, würde schon genügen, wenn Frau Reiche uns jetzt auch ein bisschen den Krieg erklärt, sag ich mal, indem sie die Netzanschlüsse teuer macht, indem sie jetzt Abschaltung nicht mehr bezahlen will, was sich natürlich in der Stammtischsituation ganz toll anhört. Der Strom wird nicht gebraucht, dann wird er nicht bezahlt. Aber Fakt ist, dass sogar die Energieversorger gesagt haben, wir können mit dem Redispatch-Vorbehalt leben. Und die Zahlen, die Frau Reiche da ins Feld führt, am Ende ist aber rausgekommen, dass mit dem Redispatch-Vorbehalt ungefähr 20 Millionen Kosten gespart werden würden, aber irgendwo in der Größe und 40 bis 45 Milliarden Neuinvestitionen in erneuerbare Energien verhindert werden. Da muss man sich doch mal überlegen, wo da die sinnvolle Variante ist. Wir machen diese 45 Milliarden, damit wir hier günstigen Strom haben und nicht, damit wir das als einmaligen Preis hier energieexportierende Länder geben und das dann nur im nächsten Jahr bei uns verpufft.
Okay, das wird ja nicht unser letztes Gespräch gewesen sein. Ich bin gespannt, was die Zukunftsstrategie dann 2027 sein wird, wenn wir uns spätestens das nächste Mal treffen. Ich hoffe, es klappt schon irgendwie vorher, weil einfach so viel unpredictable geworden ist. Aber ich glaube, nach den Bundestagswahlen, nach den Landtagswahlen wird sich da was ändern. Ich hatte ja mit Ilan Momma, meinem Co-Host, gewettet, dass bis zur nächsten Manzli-Energiezone-Aufnahme eine neue Führung im Wirtschaftsministerium installiert sein wird. Ich verändere wahrscheinlich die Wette nochmal auf nach den Landtagswahlen. Das scheint mir glaubwürdiger zu sein. Vielen Dank für deine Zeit.
Ja, sehr gern, dass du mir diese Gelegenheit gibst.